Sie hören Friendly Fire, ein Podcast mit Oliver Polak und Micky Beisenherz. Für den Inhalt von Oliver Polak ist ausschließlich Oliver Polak verantwortlich. Für den Inhalt von Micky Beisenherz ist ausschließlich Micky Beisenherz zuständig. Hiermit distanzieren sich die beiden schon einmal im Voraus voneinander.
Du bist allein. Wer soll bei dir sein?
Greif zum Telefon. Da sind wir schon.
Dein auditives Disneyland. Bis es brennt.
Also man muss eines schon mal positiv festhalten. Bei meiner Mama haben wir mit einem derart Howard Carpendale-esken Intro auf jeden Fall schon mal gewonnen. Also Jahre des sinnlosen Dahin-Meditierens, alles umsonst, aber so ein Lied, in der ich da so ein Howard Carpendale's Tumble an den Tag lege und schon habe ich meine Mutter, ich möchte schon fast sagen, umgedreht. So, also das haben wir schon mal geschafft und meine Tochter war auch ganz begeistert. So,
also habe ich quasi,
also immerhin,
mit der Komposition das Verhältnis, also da wirklich einen Knoten gelöst, dass nach all den Jahren deine Mutter sieht, ach, der kann ja noch was anderes außer quatschen.
Im Grunde genommen ist es so, ja, das stimmt, ja.
Ja, das ist ja so schön.
Also auch vielen Dank an Aerobik an dieser Stelle, der natürlich mir jetzt auch ganz neue Möglichkeiten eröffnet hat, in der zweiten Lebenshälfte nochmal zu reüssieren. Also ich stelle mir
ja
für mich so eine Rex-Gildo-artige...
Ja, er hat sich nochmal gemeldet und wirklich nochmal gesagt, ey, lass uns mit dem Typen ein Schlageralbum aufnehmen. Also er ist begeistert von der Idee, dass du Schlager machst. Und ich finde, ehrlich gesagt, das passt auch wirklich sehr gut zu dir, wenn du
danke.
Na wirklich, ich sehe dich wirklich im Fernsehgarten im nächsten Sommer.
Also
so im Spätsommer
leid.
Mit so einem Hit zum Beispiel, die Bahn hatte mal wieder Verspätung, das wäre doch was, das würde doch zu dir
wenn
passen.
Wenn die Bahn Verspätung hat, dann
ja, mal,
kommst
jetzt,
du
aber das
ein bisschen
nicht. Finde,
später
jetzt versuchst
an
du so ironisch gerade wieder zu singen, aber dabei kannst du ja schön singen, versuch doch jetzt mal schön zu singen. Mach's doch mal schön.
Wieso? Ich hab doch gerade den inneren Udo Jürgens schon rausgeholt. So ein bisschen
so richtig so, wie du da, ich sehe noch, wie du am Mikrofon standest, wie ein kleiner Junge in der Kirche, so ein, wie heißen die Messdiener, so ganz frei von jeglicher Schuld, freudig,
so,
wie du am Mikro
du,
und deine Engelstimme.
Mit der Bahn zu fahren, ja, wenn du jetzt da nicht reinlabern, ne? Mit der Bahn zu fahren, es könnte so schön sein, doch ein Business-Kasper namens Dirk knallt kometenartig rein. Sowas halt, ne? Und so war es dann auch gerade. Also das ist jetzt leider wirklich...
Knallt rein, hat sich jemand umgebracht von zugeschmissen oder was meinst du jetzt mit knallt rein?
Ich war drauf und dran während der Zugfahrt
selber
von vorne durch die Windschutzscheibe mich noch davor.
Also erst, vielleicht, warte mal, bevor es losgeht, vielleicht begrüßen wir unsere Zuhörer erstmal. Also willkommen zur zweiten Ausgabe von Friendly Fire mit... Micky, halb Mensch, halb Podcast, Beisenherz und mir. Möchtest du es sagen oder soll ich es selber sagen?
Die menschgewordene Weichenstörung, Oliver Polak.
Ey, diese Lache.
Ja.
Wir haben mehrere Zuschriften wegen dieser Lache bekommen. Es hieß irgendwie, was das für eine wirre Lache ist. Es ist ein bisschen, finde
wie
ich,
dieser
diese Lache von
ne?
diesem, ich glaube, es ist Assimilation, dieser Hund, der immer in diesem Fahrstuhl auch stand. Das ist so
ja,
eine
dieser
Mischung.
Cartoon-Hund, ne? Ich weiß
ja,
aber nicht mehr, wie der hieß.
Ich weiß nicht, ob er Drops hieß, aber der hat auf jeden
Nein,
Fall...
Nein, das war ja Droopy.
Droopy.
das war ja Droopy. Droopy, aber es passt. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber Droopy, weil wir gerade beim Thema Bahn waren, Droopy sieht aus wie der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbandes pro Bahn. Ich glaube, Karl-Peter oder Klaus-Peter Naumann heißt er. Der war eigentlich immer zu sehen, der war so der Antagonist von Selensky, oh Gott. Weselski, die beiden Namen, die sind auch wirklich, also unterschiedlicher könnten zwei Menschen nicht sein. Aber entschuldige bitte, das ist leider ein bisschen der Zeit geschuldet. Gewiss. Weselski. Und er war der Antagonist von Weselski. Quasi der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft. Und dann kam immer Klaus-Peter oder Karl-Peter Naumann. Und der hat dann immer so traurig in die Kamera geguckt, weil er war ja der Vertreter der Fahrgäste. Mhm. Und hat dann natürlich immer geschildert, wie schlimm das halt für die Fahrgäste ist, wenn Weselski mal wieder freigedreht hat und über Wochen das Land, und ich sage es ganz bewusst, in Geiselhaft genommen hat. So, das waren noch Zeiten. Ja, und aber was ich noch sagen wollte, also keine Sorge, ich werde jetzt nicht ewig hier so ein Bahnrant anstimmen, das will ja auch niemand hören. Aber es ist natürlich in einer... Also
ich kenne da einige Leute im Moment, die ganz froh wären, wenn sie Wege mit der Deutschen Bahn fahren könnten
ja,
und
auf
so eine Stunde Verspätung auch scheißen würden. Reiß dich zusammen!
Ja, ja, absolut ja, ey, richtig.
Das war wirklich unfair von mir. Ne? Also damit kriegst du, also das war jetzt Knockout erste Runde. Ne? Ist ganz brutal ekelig. Ich nehm's zurück.
Ja. Ja, es ist ja nun mittlerweile so, dass der Liter Super Plus so teuer ist, dass Bahnfahren sich jetzt langsam wirklich lohnt. Also langsam rentiert sich's. Aber dass es auf die Art und Weise geschehen würde, hätte man bei der Deutschen Bahn vermutlich auch nicht gedacht. Aber okay, ich fahre ja sehr gerne Bahn. Das Problem ist halt, dass ich jetzt habe, man kann natürlich zweite Klasse fahren, habe ich ja jahrelang auch immer gemacht und das ist völlig in Ordnung, wenn man so ein bisschen seine Ruhe haben
Alter,
möchte und ein bisschen
wie
Platz.
Du das erzählst. Also ja, ich bin ja auch jahrelang zweite Klasse gefahren. Ja, was ist das denn für eine Information?
Ja, und dann habe ich irgendwann gedacht, jetzt gönn dir doch mal die erste Klasse, wegen ein bisschen mehr Platz. So, was ich aber nicht bedacht habe, ist, dass anders als in der zweiten Klasse, wo normale Menschen reisen, dass in der ersten Klasse natürlich diese absoluten Business-Volltrottel fahren, die, so wie heute Dirk, ich kann den Namen sagen, er hat ihn heute mehrfach sehr laut ins Telefon gebrüllt, dass dann so Leute wie Dirk halt einfach sagen, naja, 4 Stunden von Hamburg nach Köln, da mache ich doch mal komplett mein, es ist jetzt hier so eine Art Coworkspace hier und da labere ich doch mal alle voll mit meinem Scheiß. Und
aber
dann hat er erzählt.
Weißt du, dass er Dirk heißt?
Ja, ich habe es ja gerade gesagt, er hat es ja mehrfach laut ins Telefon gebrüllt,
ja,
sodass
gesagt,
alle mithören
hier ist
konnten.
Dirk, Punkt, Punkt, Punkt.
Genau, ja, ich kenne den Nachnamen natürlich auch, den erspare ich jetzt allen anderen, aber er hat halt telefoniert mit der Solveig und mit den Christian und der Anja und alle waren beschäftigt. Und dann auch noch Frau Biederstedt, die aber wohl eigentlich Frau Biederbeck heißt. So, also es war hochspannend, das muss man schon sagen. Und ich habe innerlich getobt.
Es gibt doch diesen Ruhebereich, ne?
Ja.
Es gibt ja so ein...
Da hatte ich mir eigentlich
so
einen Platz für gebucht.
Wagönchen?
Wagönchen.
Wagönchen.
Wagönchen
oder Wagönchen?
Wagönn dir. Das wäre doch eigentlich auch mal ein geiler Slogan für die Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, Wagönn dir. Naja, auf jeden Fall hatte ich mir den Ruhebereich, also den gesamten Ruhebereich gebucht, so wie Michael Jackson früher Theater, damit er mit dem 8-Jährigen auf dem Schoß in Ruhe. Also, und dann hatte ich mir den Ruhebereich gebucht und da kam ich aber, wurde mir so ein 6er-Abteil zugelost. Also meine Wahl war jetzt entweder so ein abgefurztes 6er-Abteil, Stichwort Corona, mit 5 anderen. Auch noch auf so einem Mittelplatz, noch nicht mal Fenster oder Gang, Mittelplatz. Oder halt doch wieder zurück in den Bahnkomfortbereich, in dem ja dann für Frequent Traveler immer was frei ist. Aber dann halt eben Dirk dabei zuhören, wie er irgendwie, keine Ahnung, da, was weiß ich, im Großraum Köln so eine Art Messehalle versucht aufzuziehen. Und das Problem ist, das kennt ja jeder, wenn du dich auf eine Sache fixiert hast, dann ist natürlich jeder, der dann telefoniert, dein Todfeind. Man begegnet sich nicht mehr bei Null, sondern sobald ich da sitze und der Erste anfängt zu telefonieren, dann hasse ich den vom Fleck weg. Also von Sekunde eins an ist es mein, es ist wirklich mein Todfeind. Ich hasse den dann abgrundtief. So, ich weiß, Hass ist ein großes Wort, aber es ist wirklich eine unglaubliche Abneigung und ich merke jetzt, greift bei mir auch so eine Altersrenitenz, dass ich auch nicht mehr willens bin, so freundlich darüber hinwegzulächeln, sondern jetzt beginnt es dann auch schon, dass ich entweder, wie schon auch vor ein paar Wochen mal geschehen, auch jemanden offensiv anpampe,
Wie musst du das vorstellen? Also stell dir vor, machen wir mal ein Rollenspiel. Also ich bin jetzt Dirk,
ja?
Und sag, ja, pass mal auf, Anja. Also wenn die Sachen nicht morgen da sind, dann blüht dir was, Anja. So, bumm,
sowas.
Aufgelegt. Wobei man kann ja gar nicht mehr bumm auflegen. Man macht die einfach nur mit dem Finger so wisch oder so.
Ne? Nee, der hatte schon so ein altes Festnetztelefon mit Wählscheibe, wo man den Hörer auf die Gabel knallt. Klong.
Also, ja, jetzt machen wir Rollenspiel. Also,
nein,
ich bin
was
Dirk.
Passiert? Dirk konnte so weiter telefonieren, aber, und dann fange ich jetzt plötzlich an, so wie so ein paar Gestörte dann auch in einem Kino, die dann so Dialoge mitsprechen, im Film. Das habe ich auch schon erlebt.
Also du sprichst ihn danach. Ja, ja, toll, Anja, ganz wichtig jetzt hier, ne? So, also du fängst
an. Ich antworte,
ich antworte. Wie so ein Wirrer in New York, der durch die U-Bahn quasi läuft.
Richtig.
So mit sich selber nur noch redet den niemand mehr.
Genau.
So fängst du quasi an in der deutschen Bahn.
So ist es.
Einfach
so
mit dir selber. Ja, ja, das ist jetzt ja auch eine richtig gute Idee, sind ja überhaupt keine anderen Leute im Abteil.
Ich antworte, ich gebe ihm die Chance zum Dialog, zum richtigen Dialog. Also er ruft irgendwo an. Genau, er telefonierte mit einer und dann sagte er am Ende, stört es, wenn ich gleich nochmal anrufe? Und ich dann aber, ja, ich konnte einfach nicht mehr anders. Also ich bin schon wirklich jetzt, I'm going slightly mad,
In so Situationen stehe ich immer auf in der Bahn und sage, sie wissen wohl nicht, wer ich bin, und dann habe ich meistens auch recht.
Um Gottes Willen. Ja. Ist ja schon mal schön, dass man sich einig ist. Ne?
Aber nur um deine Geschichte zu relativieren. Ich sitze ja gerade hier in New York im Studio. Also ich bin gerade in New York bei meiner Tante.
Ja.
Vielleicht später mehr dazu. Und auf dem Hinflug habe ich auch etwas erlebt, was ich noch nie erlebt habe. Ich bin mit, ich weiß gar nicht, es war KLM, bin ich nach New York geflogen. Über Amsterdam mit meinem Freund Thees. Thees, schöne Grüße an dieser Stelle.
Da muss man den Nachnamen, glaube ich, wirklich nicht sagen, weil es gibt, glaube ich, weltweit echt nur einen Thees. Vielleicht gibt es noch in Mexiko irgendeinen Thees Sanchez und vielleicht noch irgendwo in Serbien irgendeinen Thees Bogdanovic, aber das war es dann auch. Also das ist relativ klar, wer es ist.
Ja. Auf jeden Fall, Thees und ich in einem Flugzeug, wir saßen nicht nebeneinander, er wollte gerne am Fenster sitzen, ich nicht, aber dann egal. Also, und pass auf, dann bin ich da 2 Stunden und dann bin ich so ein bisschen müde von den 10 Melatonin-Tabletten, die ich mir reingeknallt habe, und dann ist so ein leichtes Schubsen gegen meinen Sitz von hinten, ne? Immer so ein, immer wieder, und ich denke mir, kommt das jetzt aus dem Frachtraum? Ist da irgendwie ein Hund, der so sagt, hey, rettet mich hier unten, das ist echt scheiße. So der irgendwie klopft.
Ja.
Ich versuche so 10, 20 Minuten das immer wieder Stupsen an den Obersitz zu eruieren, was das ist. Und es hört nicht auf, es ist die ganze Zeit da.
Ja.
Aber dann ist man ja auch so, wie du nur vor dir hingeredet hast,
diese
Konfrontation, diese Hemmschwelle. Ne?
Ja.
Aber ich wusste ja nicht, was es war. Und dann bin ich einfach mal aufgestanden. Ne?
Ja.
Und dann sah ich hinter mir so einen Typen, du hast ja so Touchscreens mittlerweile, ne? Also sein Touchscreen ist halt hinter meinem Sitz.
Ja.
Ey, und dann sehe ich, ich glaube, es war ein Russe, ne? Also muss man an dieser Stelle sagen. Ey, und dann hat der Typ...
Moment.
Nein, er alles deutete darauf hin. Ich glaube, ich habe auch Sprache, ich bin ja auch halb russisch. Ich riech das. Wir riechen wie ein Braunbär, der riecht einen anderen Braunbären. Das war ein Russe. Alles deutete darauf hin. Und der hat dann und ey, der hat aber keinen Film angestellt. Der hat Battleship gespielt in meinem Rücken auf seinem Monitor, und er hat wie ein Bär gegen den Sitz die ganze Zeit geknallt. Ne?
Ja,
und da dachte ich mir auch, ey, wer hat sich das denn ausgedacht, dass man diese Spiele auf diesem Touchscreen, ich bin durchgedreht, und dann stand ich da und ich wusste nicht, was ich machen soll. Und ich habe ehrlich gesagt, damit unterordne ich mich so einem Pico auch, und dann denke ich mir, ey, ich will ihm jetzt nicht seinen Flug versauen, sein Battleship.
Ja.
Ne? Also offensichtlich ist das wichtig, gerade Kriegsspiele da zu spielen im Flugzeug. Und dann bin ich halt zu Stewardess. Oder es war ein Steward.
Ach, hast du ihn so fucking Snitch-mäßig? Hast du ihn bei der Stewardess angeschissen?
Nein. Ich habe nur gesagt, hey, pass auf, da ist so ein Typ, der spielt so ein Spiel in meinem Rücken. Der soll das auch weiterspielen, habt ihr irgendwo noch einen anderen freien Platz, ne?
Ah,
so.
Okay.
Und dann meinten die, ja, wir gucken mal eben, dann gab es irgendwo noch einen freien Platz. Ja, dann habe ich meine Sachen alle zusammengepackt, was auch echt nervig ist. Und dann wollte ich gerade los, dann sehe ich, ist der russische Bär eingeschlafen?
Ja,
ist eingeschlafen. Und dann dachte ich, ach, bevor ich jetzt hier das ganze Flugzeug, das war relativ weiter vorne, und ich so, ey, komm, ich bleib hier sitzen, so, ey.
Ja.
Dann habe ich mich wieder hingesetzt, so eine halbe Stunde, ey, geht's wieder los. Oh Gott.
Ja, das war ja absehbar, dass er irgendwann wieder anfangen würde, ne?
Also ehrlich, dagegen finde ich es dir echt noch softe Scheiße. Du kannst
das
da auch Kopfhörer hier reinstecken.
Ja.
Aber ne, also du siehst, First World Problems.
Ja, das war ja sowieso immer der Gedanke, so hätten wir den Podcast ja auch alternativ immer nennen können. Denn thank God, dass wir natürlich nur über First World Problems sprechen. Das soll auch bitte immer so bleiben. Wenngleich man sagen muss, dass die First World Problems mittlerweile dann auch nicht mehr ganz so wischiwaschi sind, wie sie es mal waren.
Ja. Bis vor wobei, einiger Zeit. Bevor du da irgendwo tief anschaust.
Ja.
Aber ich habe das Gefühl, dass mittlerweile auch die Stewardessen aggressiver sind als die Fluggäste. Und ich wundere mich bei manchen Airlines, dass sie überhaupt noch Stewardessen oder Stewards haben, weißt du?
Ja. Also, ja, sie tun ja alles dafür, sie nicht zu behalten, aber ich wollte nur sagen, also dass die Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen mittlerweile auch einen erhöhten Stresslevel haben, ist ja auch nicht weiter überraschend, denn sie müssen ja letzten Endes ja auch mit den Auswüchsen einer entnervten Gesellschaft oft als Erste umgehen und dann auch noch freundlich sein. Ja. Das ist ja etwas, davon sind wir ja gänzlich entbunden. Wir haben ja nicht die Verpflichtung, in irgendwelchen Transportmitteln freundlich zu sein, sondern können im Zweifel auch aufstehen und sagen, lieber Russe, für dich hat der Kampf jetzt ein Ende, ne? Jetzt ist Feierabend, du kapitulierst jetzt quasi. Also von daher... Ne?
Und was krass ist hier in New York, ist mir aufgefallen, in den Yellow Cabs, also die paar, die noch übrig sind, da ist immer ein Aufkleber auf der Scheibe, diese Trennwand.
Ja.
Das ist, wenn man den Taxifahrer beleidigt, die Strafe bis zu 25 Jahren Gefängnis ist.
What?
Da dachte ich mir, ey, stell dir mal vor, in Deutschland wäre so ein Aufkleber und das wäre umgekehrt, da wären 95% aller Berliner Taxifahrer 25 Jahre im Gefängnis. Wirklich, wirklich.
Das ist richtig.
Wie absurd, ey. Stell dir das mal vor, ey.
Wobei ich ja wirklich glaube, dass, also Berlin besteht ja eigentlich nur zu gleichen Teilen aus Touristen und Schwaben. Und von daher glaube ich ja, dass mittlerweile auch ganz viele von den Touristen und Touristinnen nach Berlin kommen, um genau das über sich ergehen zu lassen. Also es ist im Grunde genommen so ein bisschen, andere lassen sich halt in der Nazi-Uniform im Keller den Arsch versohlen. Oder man fährt halt ein paar Runden mit einem Berliner Taxifahrer, um sich selber wieder zu spüren. Das gehört ja auch dazu. Das hat ja irgendwann auch der Berliner so spitz gekriegt, dass dieses Unfreundliche zum guten Ton gehört und so ein bisschen so das das Signature, wie soll ich das nennen, so das, ja, also das Wiedererkennungsmerkmal, das gehört halt einfach dazu.
Move.
Der Signature Move, das war das Wort, was
oder
ich suchte,
wir
das
sagen,
gehört halt dazu.
Unique Selling Point.
Ja.
Also zwei No-Gos im Berliner Taxi, mit Kreditkarte zahlen oder den Propheten beleidigen.
Ja, besser ist das, ne?
Ja,
ja, und dass das halt immer dazugehört, wie in jeder Bäckerei irgendwie, ja, was weiß ich, keine Ahnung, oder in der Fleischerei, ich hätte gerne zwei Würstchen, ja, ich hätte auch gerne ein Date mit Angelina Jolie, das ist das doch. Weißt du, sie wissen es eigentlich besser und sie wollen auch eigentlich freundlich sein, sie merken aber, dass das so, wie ich demnächst als Schlagersänger, dass das Hossa verlangt wird und dann machen sie es, obwohl sie vielleicht tief in ihrer Seele viel mehr sich nach Verständigung und Zuneigung sehen, aber sie machen diese Show, weil es mittlerweile von ihnen erwartet wird.
Interessantes Thema, Zuneigung, da kommen wir gleich noch zu.
Ja.
Ich habe nur eine Sache, die ich vorher sagen
nichts wollte. Nichts dagegen.
Ich wollte nur sagen, was mich wundert ist, dass du dich gar nicht gewundert hast, dass ich hier bin. Hast du die Meldung gelesen in der Bild-Zeitung, dass ich ein 270 Kilogramm schwerer Typ
natürlich
in Russland natürlich an die McDonald's-Tür gekettet hat.
Ja.
Ich wundere mich, dass du mich gar nicht drauf angesprochen hast, ob ich das war.
Da bekommt der Begriff Nahrungskette auch gleich eine ganz andere Bedeutung, ne?
Ja.
Nein, das muss man dazu ja sagen, wir sind ja jetzt im öffentlich-rechtlichen Podcast-Geschäft und da verbietet sich natürlich Bodyshaming. Außerdem habe ich seit Jahren keine Witze mehr auf Kosten irgendwelcher Äußerlichkeiten bei dir gemacht, es sei denn, ist Kleidung. Ich kann mich nämlich noch sehr gut daran erinnern, ich weiß gar nicht, ob du das noch weißt, wir hatten mal so Tensions
ja, ich weiß
im Rahmen
es noch ganz
des
genau,
Drehs vom Lachen
der anderen.
Ja,
ich kann dir das genau sagen, was da war. Ich lag da einfach,
ja.
Ich bin eingeschlafen, weil ich so erschöpft war. Das war Backstage, ja, wir sind privat, liegen wir hier hinten dir auf der Couch. Dann wolltest du mal wieder ein scheiß Selfie posten,
was
wo du natürlich drauf aussiehst wie Prince Charles, Charming. Und ich sitze hinten und mein Bauch lappt so raus, ne?
Ja.
Einfach wirklich unvorteilhaft, aber klar.
Ja.
Für 100 Likes, dir scheißegal.
Ja, das war damals, war das ja so.
Halt
nein, aber das
Schwein.
War Genau,
hey, du kannst über mich alles, du kannst alles machen. Fett, Body Shaming, antisemitische Beleidigung.
Das will ich ja gar nicht.
Intellektuell mich erniedrigen.
Aber
alles.
Hauptsache,
für den neuen Podcast machen wir alles.
Ach so, nein, aber ich erinnere mich sehr gut an das Gespräch danach und da hast du mich darüber aufgeklärt, dass du das als zutiefst kränkend empfunden hast.
Siehst du, daran merkt man wieder, was für ein Bullshit. Es war zutiefst. Nee, ich fand's asozial. Einfach nur asozial. Das habe ich gesagt. Und das hat mich sehr tief gekränkt, wie du mich auf Instagram ausgestellt. So rede ich doch gar nicht.
Bei Instagram war ich damals
gekränkt.
Nicht. Das gab's damals
das Wort
noch gar
gekränkt,
nicht.
Ne? Habe ich noch nie in meinem Leben. Ich habe sehr viele Leute gekränkt. Das, ja, auch wirklich sehr schlimm. Aber ich habe noch nie. Und das hat mich aber gekränkt. Ich denke oft nur, was rollst
du hast es natürlich,
Kamellen wieder
also auf? Du hast es hinter dieser Street-Credibility-Fassade, hast du ein bisschen das mit Gossenjargon umkranzt, was streng genommen bedeutet, du warst dadurch sehr gekränkt und das war für mich dann Grund genug, so etwas künftig zu lassen und daran habe ich mich auch gehalten.
Ist ja auch okay. Du kannst ja, ich bin ja fett, ne? Das ist ja irgendwie auch, was sollst du jetzt so tun, als ob ich bin ja nicht Timon, ich bin Pumba. Also wir sind ja Timon und Pumba quasi. Und da kann ich ja nicht sagen, nein, ich bin aber Timon. Ich habe natürlich irgendwelche Störungen, ne, in meiner Psyche, aber so viel Realität habe ich dann doch noch, dass ich weiß, dass ich Pumba bin. Das ist auch alles überhaupt kein Problem. Ich fand es nur in dem Moment einfach, das wäre so, wenn du deinen Schwanz irgendwie aus der Hose noch, du hast ja schon ein, zwei Mal unternehmen, da auch beim Drehen von das Lachen der anderen, wenn du deinen Penis noch da raushängen hast, raushängen hast, und du schläfst ein und dann habe ich so einen tollen Winkel von mir und dann sieht man, wie du hinten, darum geht's, dein Penis aus der Hose guckt, das ist mir völlig scheißegal, weil ich denke, Mensch, ich inszeniere mich gerade toll, das war einfach das Problem, aber ist doch alles gut, ey, das will doch jetzt hier keiner hören, wir wollten doch eigentlich einen guten neuen Eindruck hinterlassen und jetzt ist wieder alles im Eimer.
Ich glaube, die sind Schmutz, wollen sie hören. Übrigens, ich bin ja gerade hier wieder im Savoy angekommen und es gibt jetzt offensichtlich einen neuen Trend.
Warte mal, wo bist du denn jetzt überhaupt? Warte doch mal, wo sind wir denn?
Ja, ich bin in Köln.
Du bist in Köln.
Genau.
Savoy Hotel, muss man den neuen hören. Wir haben ja einen
Podcast.
Das
wissen die doch alle.
Das ist ein Hotel in Köln, das heißt Savoy.
Genau.
Und von der Inneneinrichtung wäre es so bei diesem Hotel, wenn man aus dem Hotel morgen Bordell machen würde, müsste man einfach nur das Schild abschrauben und das Personal könnte bleiben.
Das ist eine Unverschämtheit, aber wir haben es ja vorher im Disclaimer gesagt, ich distanziere mich von dieser Aussage. Es ist halt so ein bisschen so, als würde man Inception nachdrehen, aber halt eben im Gehirn von Thomas Gottschalk. Aber, was ich eigentlich sage,
aber du hast es auch gesagt, eigentlich sagen wollte, aber eben im Gehirn von Thomas Gottschalk.
Und es ist nicht Goethe. Es ist, ich blicke gerade auf ein 2x2 Meter großes Bild von einem Buddha in Gold glänzend. Also was soll ich dir sagen? Was ich aber meinte ist, es gibt jetzt eine neue Dankesgeste, die sich jetzt immer mehr durchsetzt, wie ich feststelle. Und zwar hat man mir vom Savoy schon im Dezember als langjährigem Gast hat man mir eine Kerze geschenkt. Die konnte ich jetzt natürlich nicht immer transportieren, weil es eine riesige Kerze ist. Die ist ungefähr einen halben Meter hoch. Tolle Kerze, also vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Die kann man natürlich nur nicht immer transportieren. Die ist jetzt mittlerweile zu Hause. Also wenn Putin uns die Energie abdreht, was ja bald der Fall ist, dann kann ich mit dieser Kerze aber bis 2038 problemlos nicht nur lesen, sondern auch heizen. Das Ding ist riesig. Aber es ist jetzt so, das machen jetzt immer mehr Unternehmen, schenken einem Kerzen. Ich habe das letztens auch von einem befreundeten Modehaus. Ja, die schenken einem. Bei mir in der Bude sieht es mittlerweile aus, als würde ich das Finale vom Bachelor drehen. Also da sind so viele Kerzen jetzt mittlerweile. Die kannst du ja nicht überall mitschleppen. Du kriegst dann überall eine Kerze, wo
Gefühl,
du sagst, in vielen Läden würdest du gerne Rabatt bekommen und sagen, nee, ich will die Kerze nicht, mach einfach 25%.
Ja. Ich habe wirklich manchmal das Gefühl, wenn ich bei dir zu Besuch bin, war ich ja oft in den letzten Wochen und da auf dem Sofa sitze, dass das auch wirklich das Finale vom Bachelor ist, wenn du da so sitzt.
Ja, bedauerlicherweise bist du ja
offenen Bademantel vor mir sitzt.
Ja, bedauerlicherweise bist du ja zum Kacken aufs Gästeklo gegangen, sonst hättest du ja im Badezimmer gesehen, dass ich bereits die Wanne mit Rosenblättern eingelassen habe.
Nee, ich war ja,
aber da passiert ja
nichts. Ich gehe immer in dein das Hauptbad. Ich kann, ich ertrage nicht auf enge Toiletten zu gehen. Also im Flugzeug ist zum Beispiel der Albtraum, finde ich. Ne? Gerade, wir haben ja gerade über mein Gewicht gesprochen. Ich fühle mich wirklich wie so eine Assistentin vom Zauberer, die sich irgendwo in so eine Kiste quetschen muss.
Ja.
Und du, ich warte im Flugzeug lediglich darauf, dass jemand nur von rechts und links die Messer reinsteckt. Wirklich. Also ich finde.
Bist du denn ein regierungskritischer Journalist in Saudi-Arabien? Dann hast du doch eigentlich im Grunde genommen nichts zu befürchten.
Ne? Mhm.
Nee, aber gute Freunde erkennt man daran, dass sie in den Master Bathroom gehen dürfen. Also
ja,
gute Freunde
das
scheißen nicht aufs Gästeklo. So ist es.
Das stimmt, das ist ein Zeichen. Ne?
Ja.
Als ich bei Bettina Rust war zum Beispiel, also ich war da, ich muss kurz dazu sagen, die hat ihr Podcast-Studio zu Hause. Ne? Nicht, dass jemand denkt, oh Gott, was ist da denn los? Also ich war da zu Hause, die hat eine wirklich tolle Wohnung, muss man lassen.
Hat
man
sie, ja, ganz
kann
toll.
Viel
ja.
kritisieren an Bettina Rust, aber Wohnung top.
Warum sollte man?
Wohnung top, muss man einmal sagen. Wohnung top. Und da durfte ich auch in das richtige Bad und es hätte auch im Savoy sein können, muss man sagen, aber es war sehr sauber.
Ja,
das fand
toll.
Ich bei ihr, aber so habe ich sie mir vorgestellt. Man kann über Bettina Rust sagen, was man will, aber sie wirkt
was
sauber.
Was will man denn alles über Bettina? Warum will man denn über, warum ich soll man denn über Bettina Rust? Ich finde das Entree nur so spannend, dass man sagt, ja,
deine,
also man kann ja,
dann,
ja
wenn ich deine
und man sollte ja
Liebschaften,
und man muss ja auch.
Ehemaligen Liebschaften angreife, ne, da wirst du dann wütend, ne? Das merke ich jetzt gerade.
Ja, stinksauer. Okay. Stinksauer. Nee, ja.
Ja. Ja. Ach, noch ein Gerücht gestreut. So, pass auf, also ich habe schon die Woche übrigens eine Kritik bekommen. Ne? Wie war das Feedback so bei dir, so für die erste Folge?
Was hat deine Mutter gesagt?
Maxim Biller.
Oh mein Gott. Ja, das ist natürlich. Ja.
Nee, das wollen wir, glaube ich, beide.
Nee, das wollen wir beide nicht. Also Maxim Biller ist ja nun wirklich kein Freund der Laberei. Nee. Da ist er bei uns nun wirklich, also gänzlich an der falschen Adresse. Das muss man einfach sagen.
Er hasst es auch einfach. Man muss sagen, hassen ist jetzt ein Wort, was er sonst ja so nie benutzt. Aber er
mag. Nein, gerade Maxim Biller ist nicht dafür bekannt, das Wort Hass zu benutzen.
Er sagt, also er wünscht sich, dass wir uns ein bisschen besser vorbereiten.
Ja, hat er ja recht.
Und kann mit diesem Laber-Podcast.
Naja, aber du weißt ja, was ich sonst mache. Da bin ich natürlich froh, dass ich endlich mal wieder einen Podcast habe, in dem ich mich halt eben nicht vorbereiten muss. Das ist ja das Angenehme an der Sache. Ein bisschen vorbereiten.
Genau. Ich weiß, er wird den zweiten bestimmt auch hören, weil er ist ein bisschen wie Ritzen. Ne? Der macht irgendwie ist er dann doch, kann er dann auch nicht ohne uns.
Also dieser Podcast ist wirklich wie Ritzen für Intellektuelle. Das muss man einfach sagen. Ja, das stimmt.
Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall schon den, schon den Titel.
Ja.
Naja, vielleicht noch. Sorry. Ist es unprofessionell, wenn man selber sich amüsiert in so einem Podcast?
Nein. Also Mario Barth hat auf sowas eine Weltkarriere aufgebaut und es ist doch in Ordnung, wenn du dich amüsierst. Also es ist ja auch suggestiv, muss man auch sagen. Also das ist ja für das Publikum erstmal ganz schön, wenn da schon mal einer lacht, dann ist ja für den Zuschauer bzw. die Zuhörerin da ja dann auch schon mal das Gefühl da scheint ja wohl irgendwo ein Amüsement versteckt zu sein, das ich selber so noch nicht entdeckt habe.
Was mir gerade auffällt, bevor ich das erzählen will, was ich eigentlich erzählen will, ist, wir fallen uns schon in der ersten Folge und jetzt auch verdammt viel ins Wort, was wir sonst, finde ich, nie gemacht haben. Woran liegt das?
Wir sind so aufgeregt.
Ich glaube auch, ne?
Wir haben noch so viel mitzuteilen. Ja.
Da ist so viel, muss raus. Also es ist vielleicht ein bisschen anstrengend für die Zuhörer, ne?
Ja. Aber
also das, Neuanfang.
Es ist ja weniger das ins Wort fallen, es ist vielmehr das, was nach dem ins Wort fallen kommt. Das ist es ja. Ne? Also wir fallen also verbal mit der Tür ins Haus, haben dann aber keine Blumen dabei. Das ist das Problem. Und da müssen wir noch dran arbeiten. Das ist es halt eben.
Hast du Blumen zu Hause?
Eigentlich immer, ja. Ich bin ja sowieso eine Blendgranate, speziell in einem Beziehungshaushalt, da diverse Attribute, die man in erster Linie traditionell der Frau zuschreibt, von mir kommen, soll heißen, ich bin derjenige, der Blumen mitbringt. Meistens stehen dann frische Tulpen auf dem Esszimmertisch.
Hm.
Und es ist auch zu wenig Platz in unserer Wohnung. Es quillen die Kleiderschränke über, nicht wegen Niki, sondern wegen mir. Also ich bin da ja eindeutig der Konsument. Wegen dem die Kleiderschränke überfüllt sind. Also wir müssten eigentlich in eine größere Wohnung ziehen, wegen des ganzen Schrotts, den ich konsumiere. Aber die Wahrheit ist natürlich, würden wir dies tun, so würde auch diese größere Wohnung sogleich angefüllt werden, mit prozentual gesehen demselben Ramsch und Schrott. Es ist halt einfach zu viel Zeug. Es ist erdrückend. Man muss es so sagen. Aber es hat natürlich auch ein bisschen was Suchtartiges. immer zu konsumieren. Also immer, wenn du das Elend siehst, du aber nicht in der Lage bist, wirklich tiefgreifend das abzustellen, ist ja eine Art von Suchtverhalten da. Egal, ob es jetzt Alkohol ist, Drogen, Glücksspiel oder auch Konsum. Also wenn du es erkennst und du das Problem genau siehst, dann ist eine Form von Suchtverhalten da. Das würde ich bei mir zumindest sanft diagnostizieren. Das Glückliche an der ganzen Sache ist, dass es mich jetzt nicht monetär ins Unglück stürzt. Aber gut ist es trotzdem nicht. Platz ist, ich lasse mir selber immer weniger Raum, je mehr ich mir nehme.
Apropos Suchtverhalten, ne? Ich bin ja in New York und schon das vierte Mal seit November.
Ja.
Hauptgrund ist, dass ich hier ja, deine Oma ist glaube ich 96 mittlerweile, oder?
Genau, 96, genau. Ja.
Und ich habe ja eine 95-jährige Tante, Tante Ilse, die wohnt hier in New York, ist nach dem Zweiten Weltkrieg ausgewandert, wohnt hier Upper West Side, Manhattan. Und die besuche ich diese Woche.
Ja.
Und da ist es so, meine Tante, so wie mein Vater auch, die haben immer, die waren nicht süchtig, aber die haben beide super gerne Casino gespielt. Meine Tante immer einarmiger Bandit, ne? Und mein Vater war so Mr. Blackjack. Und aber die haben so ein gesundes Spielverhalten auch gehabt. Ne? Die haben dann irgendwie ein paar hundert D-Mark oder ein paar hundert Euro mitgenommen. Und wenn die weg waren, waren die weg. Ne? Und wenn die gewonnen haben, haben die auch immer irgendwann aufgehört. Und jetzt ist es so, schon vor Corona und während Corona, meine Tante war ja sehr viel zu Hause in ihrer Wohnung.
Ja.
Auch sehr viel allein. Und die liebt aber Casino. Ne? Aber
ja.
Die kriegt natürlich im Alter auch nicht mehr so viel Besuch, weil viele Freunde natürlich gestorben sind.
Ja.
Und ich hatte ihr versprochen, wenn ich wiederkomme nach New York, was halt diese Woche ist, dass ich mit ihr ins Casino fahre.
Ach, wie toll.
Und ich glaube, das war der schönste Tag für sie seit Jahren. Ich habe dann ein Uber bestellt, das war vor 3 Tagen. Mhm. Und Thees ist auch mitgekommen.
Ach, Thees
ist auch mitgekommen. Und dann sind wir mit Thees und meiner Tante im Uber. Wir haben ihren Rollator mitgehabt. Den hat sie einfach so als Sicherheit, weil sie ein bisschen unsicher geht.
Mhm.
War fit. Und dann sind wir nach Yonkers. Das ist so noch weiter Harlem, noch weiter hoch, so eine halbe Stunde mit dem Uber.
Yonkers? Kommt da nicht auch, Hoboken, da kommt Sinatra her. Yonkers, woher kenne ich das denn nochmal?
Ja, das ist, glaube ich, so über Manhattan. Also so Yonkers, muss man googeln.
Genau, Yonkers, ja, ja.
Ja, das ist ein riesiges Casino mit so einer Pferderennbahn davor auch, habe ich jetzt gesehen. Und dann sind wir da rein und ey, ich war noch nie in Vegas, aber ich habe trotzdem noch nie so ein großes Casino gesehen. Und dann haben wir diesen einarmigen Banditen gesucht, sie spielt immer mit dem minimalsten Einsatz, 25 Cent. Und dann saß sie einfach 2 Stunden oder 2,5 Stunden an diesem einarmigen Banditen. Halt immer, du musst heute nicht mehr diesen Hebel ziehen.
Nicht mehr?
Kannst du auch alternativ auf so einen Button hauen, ne?
Ja.
Und meine Tante war wie hypnotisiert, wie so ein Kind, das du mit 6 Jahren vor den Fernseher setzt, ne? Die war, alles war weg und die saß da und Thees und ich haben so 1-2 Heineken getrunken, haben uns da so an die Stühle daneben einfach gesetzt.
Ja,
und ich hatte lange nicht mehr so eine Ruhe gefunden, dadurch, dass sie so glücklich war.
Ja.
Das ist so übergesprungen. Das war so, ich wollte gar nicht spielen oder so, gar nicht auf mein Handy geschaut. Ich habe nur sie beobachtet, wie sie gespielt hat und das war einfach sehr schön. Und dann sind wir zurückgefahren und wir haben ja aber, ich glaube, du hast irgendwann heute das Wort Zärtlichkeit oder Berührung in irgendeinem Kontext benutzt und das war so süß, weil ich saß vorne, sie saß hinter mir und Thees hinten und dann bin ich so eingenickt irgendwann, ist ja wegen dem Jetlag, ne, dass du ab und an mal so kurz mal so wegnickst,
ja.
Und dann wurde ich wach, weil jemand meinen Kopf streichelte und ich guckte so nach links, es war glücklicherweise nicht Thees und es war so süß, dann hat meine Tante einfach meinen Kopf gestreichelt und es war so,
ach, also schön.
Wir berühren uns mal so, dass man mal die Hand nimmt oder so, ne, aber das hat mich, ja, das war irgendwie total, ich weiß nicht, ich musste vorhin schon dran denken, das war irgendwie ein sehr, liebevoller Moment.
Ja, toll.
Weil sie das noch nie gemacht hat.
Ja.
Ja, das war schön und weißt du was, und dann dachte ich mir, ey, das ist jetzt ja auch, das kostet $45 hin, $45 zurück. Und ich bin ja noch die ganze Woche hier und das war Montag, glaube ich, ne?
Mhm.
Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, was machst du denn jetzt Mittwoch? Und sie so, nichts. Ich habe eine gute Nachricht für dich, habe ich ihr gesagt. Sie so, was? fahren wir ins Casino oder was? Und dann bin ich gestern nochmal mit dir hingefahren.
Aber die Gefahr besteht doch, dass man so einen Moment, aber macht man so einen, also gut, wenn es direkt aufeinander folgt, mag es gehen.
Nein, ich sag dir
warum. Aber die Gefahr besteht doch immer, dass man so einen Moment wieder kaputt macht.
Ja, ja, aber es geht ja gar nicht um mich, sondern es geht um sie. Ne? Und ich sag dir, die hat jetzt jahrelang in ihrer Wohnung gesessen. Ja. Und wenn ich wieder weg bin Samstag, erstmal für 5-6 Wochen, macht es niemand mit ihr. Mhm. Und deswegen, du hast vollkommen recht, ja, ne? Man muss nicht alles immer übertreiben, aber sie wollte es ja, ne? Also ich habe sie jetzt nicht, ne? Sie war wieder glücklich. Sie saß da und das war alles für sie schön.
Ah, toll. Ja. Aber das ist ja wirklich, das ist ja echt wie so ein Andreas Dresen-Film irgendwie. Also Thees, du und dann, das ist so ein bisschen quasi das Bjarne Mädel, Antoine Monnot Jr. und Katharina Thalbach zusammen im Casino in Yonkers. Wobei, du kannst ja noch aussuchen. Du kannst zum Beispiel, dass Elias Mbarek dich spielt, wenn du möchtest. Oder wer soll denn Thees spielen? Wer spielt denn Thees? Lars Eidinger?
Ja, auf jeden Fall. Thees ist Lars Eidinger.
Thees ist Lars Eidinger, ne?
Ja, meine Tante, da, ich glaube Katharina Thalbach.
Er ist zu jung eigentlich, okay. Aber wer soll da eine 95-Jährige spielen, ne? Das
ja,
kann,
die kriegen
Katharina Thalbach kann ja eigentlich alles. Ja.
Und mich spielt, wie heißt der, Faisal Kavusi, oder?
Bitte. Wir sollten schon einen Schauspieler nehmen, ne? So, und ich habe extra, mir war es wirklich wichtig, dass da jemand mit dunklen Haaren, so mit Locken, dass der
war ja auch richtig kreativ, Elias Mbarek.
Ja, aber wieso, Antoine Monnot war doch schon mal nicht so schlecht irgendwie. Ja, nun. Ja, der Film soll ja auch ein Erfolg werden. Also wenn Elias Mbarek da drauf steht, dann ist der Film ja schon mal erfolgreich. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Stell dir mal vor, Lars Eidinger und Elias Mbarek spielen.
Dann ein Lied von
Thies
Ullmann, 5 Jahre nicht gesungen, 5 Jahre nicht gespielt.
Du hast 5 Jahre nicht gegambelt. Ne, sowas halt. Ja, finde ich gut. Aber der einarmige Bandit, in meiner Heimatstadt Castrop-Rauxel gab es in den 80er Jahren gab's einen Bürgermeister, der hieß Hugo Paulikat. Ich glaube CDU oder wahrscheinlich SPD, der Castrop-Rauxel, immer SPD. Und der hatte, im Krieg, hatte also nur einen Arm. Und den haben sie immer genannt, den einarmigen Banditen.
Aber hör mal, was ich als
typisch
Kind
Ruhrgebiet,
dachte,
ist ja klar.
Ich dachte immer, wenn ich hörte, einarmiger Bandit ist jemand, der nur einen Arm hat und klaut.
Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Wahrscheinlich irgendwie auch noch so eine Westernsprache oder so. Ne?
Ja, aber
irgendwie.
Vielleicht ist, weil dieser Automat hat ja diesen einen Hebel. Und das ist ja dann als Arm.
Ja.
Ne? Das ist ja so die...
Ja.
Aber wahrscheinlich, weil er dir dein Geld auch klaut.
Ja, naja, das ist ja klar. Die Frage ist halt nur, welche andere Referenzgröße gibt's? Also der Automat ist klar, mit dem einen Hebel, das ist der einarmige Bandit. Die Frage ist halt nur, wo kommt's her? Es gab ja auch die Serie und dann später den Film Auf der Flucht. Da war ja der Täter, er war ja auch ein Einarmiger. Aber wahrscheinlich geht das mit dem einarmigen Banditen noch weiter zurück, eher so in Richtung Westernzeit oder so, mit Casinos aufkommenden, so, ja, weiß ich auch nicht. Übrigens, Yonkers kenne ich deshalb, weil dort ein paar berühmte Leute herkommen, ne? Unter anderem Ella Fitzgerald, dann The Locks und DMX. Arr, arr. Also von daher.
Kam.
Ja, er kommt immer noch daher, aber also ist halt nur jetzt, also da vermutlich demnächst nicht mehr anzutreffen. Yonkers, das klingt ja auch schon ein bisschen wie Knast eigentlich, ne? Yonkers, also das ist glaube ich Rikers Island, Yonkers, das hat so im Hip-Hop eine gewisse Rolle immer gespielt.
Also
daher,
das sagen wir mal so,
ich's.
Dirk im Zug hat keins dieser Wörter benutzt.
Nein, Dirk hat keins dieser, der hat so Sachen benutzt wie Trittschall und solche Sachen und Rigipswände und was weiß ich, was so. Also das war wirklich...
Hafermilch.
Nee, Dirk war kein Hafermilch-Typ. Dirk war ganz klar Funktionsjacke.
Du bist Hafermilch,
Dirk war Funktions...
Ne?
Ich bin Hafermilch, aber weil es mir schmeckt. Also es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, ich habe jetzt eine dramatische Intoleranz. Also ich habe heute Morgen in dem anderen Hotel natürlich klaglos einfach ganz normale Milch konsumiert, aber ich mag die Hafermilch tatsächlich sehr gerne. Mir schmeckt das.
Ich mochte früher als Kind auch gerne Karo-Kaffee.
Echt? Ich habe ja sehr früh angefangen, Kaffee zu trinken, habe ich heute meiner Tochter noch erzählt, die hat ganz große Augen gemacht, weil ich glaube mit 9 schon angefangen habe, Kaffee zu trinken. Daraufhin fing sie natürlich schon an, Sachen auszuhandeln, so ab wann sie Cola trinken darf. So ab 9, Papi? 10? 11? Muss ich jetzt mal gucken. Ne?
Okay.
Karo-Kaffee. Ist doch, Volker Lechtenbrink hat doch damals seine Seele verkauft.
Ja. Hast du das mitbekommen, dass diese Spanierin nach Deutschland einreisen wollte gestern? Und nicht reingelassen wurde, weil die irgendwie ein bunddeutscher Mädelbuch dabei hatte und eine Hakenkreuzfahne.
Nee, das habe ich nicht mitbekommen.
Doch, doch.
Das habe ich, glaube ich, nur am Rande irgendwo so als Randnotiz.
Ja, ja, doch. Irgendwo. Die hatte eine Hakenkreuzfahne dabei.
Okay.
Und so ein Nazi-Buch. Und dann wurde sie in Frankfurt da rausgezogen.
Okay.
Und dann fragten die ja, warum sie das denn dabei hätte. Sie wäre, ja, sie wäre Geschichtswissenschaftlerin.
Ah, ja.
Ja, und es stellte sich raus, sie gehörte so einer extremen Bewegung irgendwie in Spanien an, wollte hier Leute treffen. Und ich glaube, soweit ich das verstanden hatte, wieder gefährliches Halbwissen, haben sie die dann auch nicht einreisen lassen.
Mhm. Okay. Ah, ja. Ich hatte, als ich da in diesem Hotel, ich war ja heute Morgen noch mit meiner Tochter auf Sylt, wie sich das gehört. Der feine Herr, wir haben ja heute schon besprochen, dass ich mittlerweile vom normalen Bürger sehr weit entfernt bin, da bin ich mit meiner Tochter für 2 Tage nach Sylt rüber und ich war dann gestern Abend mit ihr noch in der Hotelbar und saß da und dann war ein Pianist und ein Schlagzeuger, so ein Duo, ganz gut drauf und haben auch gute Sachen gespielt, so Billy Joel, Piano Man, das war sehr angenehm, wirklich sehr gut und dann spielten sie unter anderem auch My Way. Und ich natürlich, kennst mich ja, ne, so als Pavlovscher Imitator, hab natürlich gleich eine Insta-Story gemacht, so nach dem Motto, hier, guck mal, hier spielen sie es noch. Hier wissen sie noch, was der Altkanzler für einen Wert hat. Ich find's wunderbar. Ich hab immer mein Ding gemacht. So halt, ne, der ganze Quatsch. Stunden später schrieb mich der Pianist an via Instagram, via Insta-Story und sagte, wie sehr er sich gefreut hatte, weil sie nämlich den Song nur gespielt hatten, weil ich in die Bar gekommen bin und da saß. Und so schließt sich dieser Kreis. Also ich habe reflexartig auch auf dieses My Way reagiert, habe natürlich plumper, primitiver Parodist, der ich bin, auch direkt Schröder imitiert und bin ihnen eigentlich auch akustisch in die Falle gegangen. Also ich bin ihrem akustischen Impuls gefolgt und habe halt ebenso als Pavloscher Jörg Knör sofort das gemacht, was sie von mir erwartet haben.
Was hast du denn mit My Way zu tun, dass sie das spielen?
Naja, ich bin ja, es ist ja jetzt nun kein Riesengeheimnis, dass ich ja einer der Letzten bin, die Gerd Schröder noch die Treue halten. Zumindest im, sagen wir mal, parodistischen Sinne. Und dann haben sie halt einfach wahrscheinlich, um mir eine Freude zu machen, My Way gespielt. Ich denke mal, es wird ja im Nachhinein einfach nur geschrieben haben.
Damit aber
ich
mich kennst freue. Du das, wenn manche Bands das spielen und die spielen My Way und du denkst, das ist wirklich My Way, dieses Lied zu spielen?
Ach so.
They really did it like your way.
Aber es ist ja wirklich My Way. Du musst echt mal schauen, welche, es sind ja nur Männer, welche Männer sich diesen Song auswählen für den Ausstand, die Betriebsfeier, den 60. Das sind ja ausschließlich Menschen, die also eine schwere narzisstische Störung haben und auf dem allerbesten Wege in die, sagen wir mal, soziopathische, komplette Vereinsamung. Total. Weil dieser Song ist natürlich nichts anderes als, also Regrets, I had a few, but then too few to mention. Also ich habe zwar ein paar Sachen bedauert, aber eigentlich fast nichts. Also es ist nicht der Rede wert. Also wer so frei von Zweifeln am eigenen Tun ist und sich eine derartige Hymne widmet, also da ist jeder Rorschach-Test überflüssig. Das ist dann auch schon mehr eine Diagnose als ein Song.
Finde ich, das My Way laufen zu lassen,
ich hab's auf meine Art gemacht.
Finde ich schon stark. Ja. Finde ich schon einen starken Move.
Das ist ein schöner Song, aber ist natürlich mal, inhaltlich würde, wirklich ich bedenklich.
Ich stehe ja total auf Hotels und Hotelbars und Musiker.
Ich auch.
Wo warst du denn? Auf Südwesterland?
Ich war in List. Ich suche ja, wenn ich mit Tochter unterwegs bin, das aber Hotel natürlich denn, auch mal, aus.
Wo gibt es denn in List ein Hotel, wo eine Band spielt? So mit Lobby und so?
Ja, im Arosa. Das ist ein kinderfreundliches Hotel.
Ach, da war ich auch. Da haben wir schon mal drüber geredet. Ja.
Ja, ja. Okay, und die haben halt einen schönen Pool und so. Das ist ja wichtig mit Kind. So. Ja. Weil du musst ja, wenn du mit Tochter verreist, musst ja gucken, dass das auch so ist, dass sie kurze Spaß hat. Weil, machen wir uns nichts vor, wenn du mit Kind da bist und man sieht ja immer Eltern, die panisch gucken, ob andere Eltern mit Kindern da sind, dass sie die eigenen Blagen von der Backe haben, was auch nicht immer funktioniert. Und wenn du das Kind an den Hacken hast, ja, dann muss natürlich dann auch ein bisschen was geboten sein. Sonst sagt so ein Kind mit 6, fast 7 natürlich den tödlichen Satz, mir ist langweilig. Und der Satz kommt natürlich super schnell. So, also diese Ablenkung will man ja schaffen. Und das ging in diesem Hotel eigentlich ganz gut. Und ich habe mich da auch ganz wohl gefühlt. Aber ich brauche ja auch nicht viel zum Glücklichsein. Meine Ruhe, ein Buch und keiner, der mir auf den Sack geht und anruft.
Ich hatte das Live-Erlebnis auch, das kann ich sehr empfehlen. Es gibt ja den Comedy Cellar hier in New York, diesen legendären Comedy Club. Und über dem Comedy Cellar ist das so ein Café-Restaurant, das heißt Olive Tree.
Ja.
Und da ist es so, dass montagabends der Besitzer mit so vier, dann sind es manchmal fünf, dann kommt irgendwann ein Sechster, noch ein Siebter, ein Achter Musikern.
Oh,
sind
toll.
So drei, vier Leute mit Gitarren, die spielen da in den geilsten Versionen die geilsten Lieder, so aus den 80er, 90ern, 70ern,
ja,
so wie zum
schön.
Beispiel Prince, I Would Die For You.
Oh, super
oder
Nummer.
Aha, Take On Me und wirklich die geilsten Sachen. Und dann kamen irgendwann noch drei Bläser einfach so rein, packten Posaune, Saxophon, Trompete aus, spielten mit, dann kam noch eine Sängerin. Also das kostet keinen Eintritt. Also falls jemand mal, der zuhört, in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren in New York ist, montagabends um 9 Uhr überm Comedy Cellar, Olive Tree Café, auch wahnsinnig tolles Essen, sehr orientalische Küche, israelisch, wirklich einer der besten Orte, und dann am besten danach noch unten in eine, wie sagt man, Comedy-Show gehen. Und das Interessante ist ja, oben auch in diesem Raum, in diesem Café, ist ja hinten...
Oliver, wir müssen jetzt langsam Feierabend machen. Ihr müsst langsam... Ja,
ich würde gerne noch einen Satz...
Du redest dich in Rage.
Nee, ich wollte nur sagen, hinten gibt es den Comedians-Table,
ja,
wo mal die Comedians, die auftreten, unten sitzen. Und es kann immer mal wieder sein, ist mir passiert vor ein paar Wochen, dass dann innerhalb von 10 Minuten Aziz Ansari, Louis C.K. und Kevin Hart da einfach so reingelaufen sind.
Was eine Kombi.
Ganz normal. Und das ist dann auch, genau. Also, jetzt sind wir schon am Ende angelangt, oder? Musik erklingt.
Take on me.
Du bist echt so ein Typ. Also wenn der Sänger von Aha sagt seinen Namen kurz, ich habe gerade einen Blackout.
Morten Harkett, genau. Der großer Esoteriker. Ich weiß nicht, was er jetzt macht, aber ich schätze mal, er ist mittlerweile schon knietief in der Querdenker-Szene. Kleiner Tipp von mir.
Auf jeden Fall, du, wenn der aufgehört hätte, du so visuell, hättest ein super Follow-up mit 25 Jahren.
Nö, also ich sehe mit 44 so aus wie er mit 64. Also er sieht besser aus als ich. Das ist das Bedauerliche an der Sache.
Das
aber man kann nicht alles haben.
Die zweite Ausgabe von Friendly Fire mit dir, Micky, mit mir, Oliver. Macht's gut. Habt noch ein schönes Restwochenende. Restwoche. Bis Denninger.
Gott.
Kennst du noch Herr Denninger? Okay.
Friendly Fire ist eine Studio Bummens Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel und Inga Wessling. Ton und Schnitt Niki Fränking. Und einen besonderen Dank an Aerobik für die Musik und an den lieben Edin Hasanovic für das Entree.
Buh, Stefanie Giesinger hier. Mit mir habt ihr nicht gerechnet, oder? Ich bin nur kurz hier, um euch über meinen Podcast zu erzählen, G-Spot. Bei dem spreche ich über alle möglichen Themen, wie zum Beispiel Sex, Feminismus, Beziehungen und auch vergangene Beziehungen. In der aktuellen Folge spreche ich mit meinem Ex-Partner Markus Butler über alles, was wir so erlebt haben, was wir vielleicht sogar bereuen, wie wir uns jetzt fühlen, wie wir Liebe sehen und was wir uns für die Zukunft wünschen. Also, falls ihr Lust habt, reinzuhören, würde ich mich sehr freuen. Bis dann!